Ja, ihr Lieben, nach einem etwas zu gründlichen Mittagsschlaf wollen wir jetzt die letzte Botschaft dieses Bibeltages miteinander hören. Und da geht es um den Propheten Malachi. Und auch da wieder sehen wir, dass das Vorbild des Alten Testamentes uns als Gläubigen des Neuen Testamentes immer wieder auch Ermunterung bringen kann, Ermahnung, Hilfe. Wir wissen, dass wir heilsgeschichtlich in einem ganz anderen Abschnitt stehen als die Gläubigen des Alten Testamentes. Ich denke, das ist eine der ganz wichtigen Elemente gesunder Lehre, dass wir unterscheiden zwischen der Heilszeit des Gesetzes oder des Alten Bundes und der Heilszeit der Gemeinde, des Neuen Bundes. Und dennoch wissen wir auch, dass das Alte Testament voll von vorbildlichen Ermunterungen und Ermahnungen für die Gläubigen in Christus ist. Wir wissen das auch, weil es uns im 1. Korinther 10 ganz ausdrücklich gesagt wird. Vielleicht lesen wir noch einmal diese Dinge, wo der Apostel Paulus einige Begebenheiten aus dem Volk Gottes, Volk Israel, anführt und dann schreibt in Vers 6, 1. Korinther 10, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig wurden. Und dann heißt es in Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und auch wenn wir die Prophetie des Alten Testamentes studieren, dann müssen wir immer bedenken, sie hat eine direkte und wörtliche Erfüllung für das Volk Gottes. Und sie hat aber eine vorbildliche und erbauliche und ermahnende Wirkung auch auf uns. Und wir können viele Aussagen des Alten Testamentes sozusagen in einer geistlichen Weise für uns anwenden, auch wenn sie direkt für das Volk Israel geschrieben worden sind. Wir müssen also die Unterschiede beachten, aber wir können viel Wertvolles daraus entnehmen für uns als Gläubige des Neuen Testaments. Und das gilt auch für den letzten Propheten des Alten Bundes, für den Propheten Malachi, der in der letzten Zeit des Volkes Israel geweissagt hat, wo eigentlich die Prophetie eben mit ihm zu Ende gehen sollte, bis dann der Prophet kam, in dem alles erfüllt werden sollte, nämlich der Herr Jesus Christus selbst. Malachi hat noch einmal Ermahnungen an das Volk Gottes zu richten, die auch zeigen, dass es gewisse Parallelen gibt zwischen uns, unserer Zeit und der Zeit des Propheten Malachi. Malachi spricht von einem erschütternden Verfall im Volk Gottes. Er spricht von einem Volk, das so weit vom Herrn abgewichen war, so empfindungslos geworden war gegenüber der Wahrheit des Herrn, dass sie immer wieder fragen, als er durch den Propheten sie ermahnt, ja, wodurch haben wir dich verächtlich gemacht? Was ist eigentlich los? Wo liegt das Problem? Das ist also schon solch eine Abstumpfung gewesen, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren, diese Ermahnungen Gottes durch den Propheten überhaupt richtig aufzunehmen. Malachi sagt auch ganz deutlich, dass es einen katastrophalen Mangel gegeben hat unter den Priestern des Volkes Gottes. Und die Priesterschaft ist ja eigentlich, hatte dieses große Vorrecht und diese große Verantwortung, dem Volk das Wort Gottes zu lehren, ihnen deutlich zu machen, was eigentlich Gottes Weg und Wille für sie war. Und wir lesen über die Priester in Malachi 2, über den Stamm Levi, mein Bund mit ihm war Leben und Friede, Vers 5 folgende, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anzieht. Ich denke, auch das können wir übertragen, dass gerade die Verkündiger des Wortes im Volk Gottes eine ganz große Verantwortung haben. Und das ist ein besonderes Symptom des Niedergangs im Volk Gottes, auch in der Gemeinde ist, wenn die Verkündiger das Wort Gottes verwässern, verfälschen und ja, mundgerecht zurichten, sodass es den Leuten gut schmeckt, anstatt ihnen die Wahrheit zu verkündigen. Und genau das haben wir heute leider in einem ganz großen Maßstab, dass das scharf schneidende Wort Gottes abgefälscht wird, verwässert wird, entschärft wird. Wir haben diese Irrlehre der modernen Gemeindewachstumsbewegung, die bei den Evangelikalen immer mehr um sich greift. Du darfst nur das Positive verkündigen. Du darfst nur positiv reden. Du darfst den Menschen nicht kommen mit dem Wort Sünde, mit der Überführung von Gericht, mit dem Zorn Gottes, vielleicht auch mit dem, dass du sie konfrontierst mit ihren eigenen Abweichungen, sondern du sollst ihnen immer nur erzählen, wie viele Vorteile es bringt, wenn der Mensch Christ ist. Das ist zum Beispiel das Rezept, was Rick Warren und Bill Hybels ihren Predigern gegeben haben. Und sie haben damit im Grunde nichts anderes getan, als die Irrlehren ihres Großmeisters und Lehrers Robert Schuller wiederzugeben, der eben direkt selber von Norman Vincent Peale und den Irrlehren des positiven Denkens getränkt und erfüllt war. Und in der Nachfolge kommt eben dieses Erfolgsrezept auf die Prediger heute. Ermahne nicht, überführe nicht, tadle nicht, sondern erzähl nur das Positive. Dann wirst du viel Beifall haben, die Leute werden dir viel Geld bezahlen und du wirst erfolgreich sein. Und das ist der Ratschlag des Teufels. Wir wollen uns daran erinnern, was Gottes Gebot an die Prediger ist. Und das lesen wir in 2. Timotheus 4. Und es ist interessant, wie das direkt eigentlich den Ratschlägen der modernen Fachleute und Wachstumsexperten widerspricht und entgegensteht. Im 2. Timotheusbrief am Anfang des 4. Kapitels lesen wir ab Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also der wirkliche Verkündiger des Wortes Gottes, und das haben wir in Apostelgeschichte 20 heute Morgen schon einmal gesehen, hat die heilige Verantwortung, den unverkürzten ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen und keine Abstriche zu machen. Nichts zu verschweigen, was nützlich ist. Und hier lesen wir auch, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Verkündige, das ist ja dieses griechische Wort, das eigentlich ausdrückt, proklamiere als Bote des Herrn. Proklamiere als der, den der Herr gesandt hat, einer, der nicht seine eigenen Worte, seine eigenen Gedanken weitergibt, sondern der die Gedanken Gottes, die Anweisungen Gottes proklamiert und weitergibt an die Menschen. Verkündige das, was der Herrscher, der lebendige Gott verkündigt und erlassen haben will. Und das ist ja ganz klar, solch ein Verkündigen ist ein Aufruf zum Gehorsam. Dieses Wort ist nicht etwas Beliebiges, wo der Mensch sich überlegen kann, naja, vielleicht halte ich den Ratschlag, vielleicht mache ich es aber auch anders. Sondern eigentlich ist es eben eine verbindliche, autoritative Weisung, die wir zu befolgen haben als gläubige Christen. Und in dieser Weise soll das Wort verkündigt werden von einem Prediger, der nichts anderes ist als ein Herold des allerhöchsten Herrschers. Ja? Das heißt verkündigen. Und da heißt es, es sei gelegen oder ungelegen. Ob es jetzt zur guten Zeit ist oder ob es den Leuten nicht so recht ist. Ja, wir wissen von dem Apostel Paulus, der auch eine sehr deutliche Predigt gehalten hat, einem römischen Statthalter, und dann hat er gesagt, wir werden dich später nochmal hören. Jetzt hör bitte auf damit, aber wenn wir gelegene Zeit haben, wollen wir dich nochmal hören. Und wir wissen, die gelegene Zeit kam nicht mehr. Das war eine Ausrede. Ja? Also wir sollen auch dann das Wort verkündigen, wenn es den Leuten gar nicht so gefällt. Wenn es ihnen vielleicht unbequem ist, was wir zu sagen haben. Und dann heißt es, überführe, tadle, ermahne. Nun, das ist genau das, was die Menschen nicht gerne hören. Ja, und wir können uns vielleicht selber mal fragen, ja, wie ist es denn mit uns, wie ist es denn mit mir? Bin ich froh, bin ich dankbar und sage, ich bin froh, dass ich unter einer Verkündigung sein darf, wo ich immer wieder überführt werde und wo ich auch ermahnt werde? Oder sagen wir, ich gehe lieber zu dem Prediger XY und dort höre ich immer so süße, freundliche, ich-stärkende Botschaften und er hat mir nie irgendwas zu sagen, was mich beunruhigen würde. Ja? Weil der Mensch von Natur aus, fleischlich gesehen, wollen wir immer gerne das hören, was uns bestärkt. So wie der Levit im Buch der Richter, der gesagt hat, geht nur weiter zu den Daniten, euer Weg ist schon recht in den Augen des Herrn. Ja? Das hört man gerne. Aber kehre um, du bist auf dem falschen Weg, das hört man nicht gerne. Ja, aber genau das sagt hier der Apostel Paulus und Gott durch ihn, dass der Verkündiger auch überführen soll. Das heißt, wir sollten darum beten, dass unsere Predigt, dass das Wort Gottes, das wir verkündigen, wie ein zweischneidiges Schwert schneidet und auch von Sünde überführt, wo es nötig ist. Und genauso, dass es tadelt. Das heißt, wirklich einen Missstand, etwas Böses zurechtweist. Ja? Auch das haben wir natürlich nicht so gern, dass unser Gewissen angesprochen wird. Aber genau das soll das Wort Gottes eigentlich bewirken, dass wir merken, ich brauche hier Korrektur und muss es in Ordnung bringen mit meinem Herrn. Und danach bin ich doch geistlich gestärkt. Danach ist doch meine Beziehung zum Herrn vertieft. Wer wirklich mit dem Herrn Jesus lebt, der freut sich doch, wenn er getadelt worden ist und etwas in Ordnung gebracht hat und merkt, jetzt strömt einfach auch die Gnade wieder mehr und ich bin im Reinen mit meinem Herrn und ich freue mich jetzt umso mehr in dem Herrn. Ja? Vorher hat unser Bruder etwas gelesen, dass wir zur Buße betrübt worden sind. Ja? Und das ist etwas, das sagen eben die Leute, nur nicht betrüben. Und das ist falsch. Ja, wenn wir zum Guten, in einer guten Weise betrübt worden sind, dann dürfen wir uns darüber freuen. Und das ist der Unterschied zwischen der modernen Verkündigung heute, die eben alles das nicht mehr enthält und sorgfältig vermeidet, aber das wird ans Licht gebracht, dass das eigentlich ein großer Betrug an den Menschen ist, wenn wir hier lesen, was der Apostel Paulus den Verkündigern des Wortes aufträgt. Ermahne kann auch heißen ermuntere. Ja, dieses Wort heißt eigentlich Zuspruch geben, trösten, ermuntern oder ermahnen, je nachdem, was jemand braucht. Und schaut mal, so ist das Wort Gottes auch. Ja? Natürlich ist da nicht nur der erhobene Zeigefinger, nur das andere braucht man den Predigern nicht sagen und das sagen ihnen die Leute schon selber. Natürlich, wir brauchen auch Ermutigung und wir bekommen jede Menge Ermutigung im Wort Gottes. Aber oftmals ist es verbunden mit Ermahnung. Und wir können nicht das eine zurückweisen und das andere für uns nehmen. Ne? Das geht nicht. Wir brauchen das Gesamtpaket der Wahrheit Gottes. Und wir sollen verkündigen mit aller Langmut und Belehrung. Das heißt, wir brauchen zwei Dinge dabei. Wir brauchen Geduld. Eben einfach, weil unser Herz ziemlich widerbuckig und widerspenstig ist und eine Lektion vielleicht erst beim vierten Mal annimmt, wo man dann denkt, ja, haben Sie es jetzt eigentlich nicht verstanden? Nein. Sie haben schon verstanden, aber das Herz muss erst Ja dazu sagen. Ja? Und das andere ist, wir brauchen Belehrung. Das heißt, was mir eben auch sehr wichtig ist, dass gerade die gesunde Lehre, das Aufzeigen von Zusammenhängen, von den Gedanken Gottes in ihrem größeren Zusammenhang, dass das eine sehr, sehr gute, hilfreiche Wirkung für die Gläubigen hat. Ja? Wir werden dann tiefer überzeugt sein von einem einzelnen Gebot, wenn wir auch verstehen, wie das zum Beispiel im Zusammenhang der Ratschlüsse Gottes ist. Ja? Zum Beispiel gerade auch in der Frauenfrage, ja? Wenn wir das für sich nehmen, ja, mit der Kopfbedeckung, mit der Unterordnung der Frau, mit dem Schweigen von mir aus, dann denken wir, oh, was ist denn das für was Schwieriges? Warum hat Gott sich sowas für die Christen einfallen lassen? Und wenn wir aber die ganzen Ratschlüsse Gottes nehmen, dann müssen wir zum Beispiel Epheser 5 studieren. Und da sehen wir, oh, der Mann ist ein Bild für Christus. Die Frau ist ein Bild für die Gemeinde. Wenn der Mann gesagt wird, du sollst predigen und leiten, dann ist es nichts anderes als eine symbolische Darstellung vor dem Zeugnis der Engel, dass Christus der Herr in seiner Gemeinde ist. Und er redet und die Gemeinde hört zu und gehorcht. Und wenn die Frau sich unterordnet und schweigt in der Gemeindeversammlung, dann demonstriert sie vor den zuschauenden Engeln, dass die Gemeinde dem Herrn Jesus sich unterordnet und dass sie seine Herrschaft und seine Autorität anerkennt. Und wenn ich das verstanden habe, und dann gehe ich zurück zu diesen Geboten für die Frau, die für sich genommen in der heutigen Kultur ja eine Zumutung sind, dann hoffe ich doch, dass man dann sagt, gut, wenn das die Gedanken Gottes sind und wenn ich das demonstrieren darf, zum Ausdruck bringen darf, durch meinen Gehorsam, ja, dann tue ich das eigentlich irgendwo auch mit Freude, hoffentlich, bewusst. Ja? Und dann hat die Lehre dazu geführt, dass die Ermahnung tiefere Wurzeln in unserem Herzen schlägt. Und das gilt auch für viele andere Dinge. Ja? Das gilt, wenn wir den Ratschluss Gottes für die Gemeinde ansehen, dass wir zum Beispiel ein heiliges Priestertum sind. Das ist eines meiner letzten Bücher, was mir sehr am Herzen liegt, was kaum Interesse geweckt hat, so habe ich mir schon fast gedacht, das heilige Priestertum der Gemeinde, seine endzeitliche Gefährdung. Da geht es darum, dass wir einen heiligen Auftrag haben, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Und dass zum Beispiel der Teufel gerade durch den charismatischen Lobpreis, durch eine raffinierte Fälschung mit Rock- und Popmusik und aller möglichen Unreinheit diesen heiligen Priesterauftrag kaputt macht, untergräbt. Und genauso wie Willow Creek zum Beispiel mit seinen besucherfreundlichen Gottesdiensten, wo man lauter Witze reißt und nur noch 20 Minuten predigen darf und Theater und Show und Pantomime, alles erfüllt, da geht der Charakter des heiligen Tempels und des heiligen Priestertums verloren. Ja? Und wenn man dann warnt vor charismatischem Lobpreis und man hat diese wunderbare Lehre im Hintergrund, wozu sind wir eigentlich berufen als heiliges Priestertum? Dann verstehe ich, Mensch, das ist ja wichtiger als ich denke. Das ist nicht nur eine Geschmacksfrage, was für eine Sorte Lieder singe ich denn gerne. Ja? Sondern da geht es wirklich um etwas Tieferes. Ja, also deswegen, ich bin von der Berufung, denke ich, auch Lehrer und deswegen liebe ich Lehre und sage auch immer wieder gerne weiter, wie wichtig und hilfreich Lehre ist, damit wir wirklich den Weg Gottes tiefer verstehen und aus Herzensüberzeugung gehen können. Ja? Oder wenn ich anschaue, 2. Korinther 6, die Absonderung der Gemeinde. Warum? Wiederum genau deshalb, weil wir ein heiliger Tempel sind. Wenn der heilige Gott in unserer Mitte wohnen soll, dann ist es doch klar, dass wir uns von Bösem, von Heidnischem, von Finsternis trennen müssen. Sonst kann Gott nicht in unserer Mitte wohnen. Und dann verstehe ich zum Beispiel mehr, was für eine tödliche Gefahr die ökumenische Verführung ist, die große Vermischung, die evangelikale Freikirche, wo alle Charismaten und Bibelkritiker und Ökumeniker im Evangelikalismus mit Bibeltreuen zusammengeschlossen werden sollen. Ja? Ja, das Gesetz des Sauerteigs, da kann nur das rauskommen, dass die wenigen Gesunden noch von den Falschen angesteckt und durchsäuert werden. Und deswegen Lehre, der Gesamtzusammenhang, gibt uns Vertiefung dessen, was die Bibel im Einzelnen uns sagt und gibt uns die Hilfestellung, dass wir gehorchen können aus ganzem Herzen. Und deswegen ist eben auch der Dienst der Bibellehrer und Verkündiger ein so wichtiger Dienst. Und deswegen, der Feind hat immer schon im Volk Gottes seine ersten Pfeile auf die Prediger abgeschossen. Ja, und wenn irgendwo in einer Denomination wie bei den Baptisten oder Methodisten, wo ich früher auch mal war, wenn die liberal und ökumenisch werden, wo fängt's an? Beim Seminar, bei der theologischen Hochschule, bei der Pfarrerausbildung, ganz klar. Ja, dort fängt der Teufel an, die liberale Theologie reinzubringen, weil wenn er die Prediger hat, hat er auch die Gemeinden. Und so ist es dann auch gekommen immer, ja? Dass von oben nach unten über die Prediger die falschen Lehren dann in die Gemeinden ausgebreitet wurden. Ja? Deswegen diese große Verantwortung, die Lippen des Priesters, und das heißt in dem Fall, das sind ja alle Priester, die Lippen der Brüder, die Verkündigung als ihren Auftrag haben. So würde ich das mal übersetzen. Die sollen die Erkenntnis bewahren, und an anderer Stelle heißt es, sie sollen die Gläubigen lehren zu unterscheiden zwischen heilig und unheilig. Und das tun sie nicht mehr. Ja, sie nennen das Unheilige heilig und das Unreine rein und das Böse gut und das Gute böse, und damit kommen sie unter das Gericht und das Volk Gottes geht den Bach runter. Ja, und das ist die Situation damals gewesen in Israel und das ist auch die Situation, die wir heute in der endzeitlichen Gemeinde haben. Und dann kommt in Malachi 3 der Blick auf die Endzeit. Der Blick auf den wiederkommenden Messias. Und Malachi heißt ja mein Bote. Und da heißt in Malachi 3 am Anfang, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Nun, das bezieht sich eindeutig auf Israel und ist auch bezogen auf die Zukunft. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass eben Gott einen Plan mit dem Volk Israel hat. Ich denke, hier werden das die meisten Geschwister verstehen. Wir haben aber eine kirchliche Theologie über Jahrtausende gehabt, in der Irrlehrer diese Wahrheit völlig verdunkelt haben, indem sie gesagt haben, die ganze Prophetie des Alten Testaments, die muss man symbolisch, allegorisch nehmen, und die Kirche hat Israel ersetzt und hat alle Verheißungen Gottes geerbt, sodass Israel gar nichts mehr hat und dass dafür die Kirche das Reich Gottes verwirklichen soll. Und das ist Irrlehre. Das führt dazu, dass man letztlich den ganzen Heilsratschluss Gottes durcheinander bringt. Deswegen bin ich so sehr für diesen Dispensationalismus, das ist zungenbrecherisch, aber es ist biblisch, ja, nämlich die Teilung der Heilszeiten, die Unterscheidung zwischen dem Ratschluss Gottes für Israel, für die Gemeinde und das tausendjährige Reich. Ja. Und eine der grundlegenden Dinge ist, sobald die Gemeinde vollendet ist, wird sie entrückt und in den Himmel gebracht, und dann wendet nach Römer 9 bis 11 Gott sich wieder dem Volk Israel zu. Und dann erfüllt er alle Dinge, die die Propheten des alten Bundes über Israel vorhergesagt haben. Das ist die Wiederherstellung aller Dinge. Ja, das ist nicht die Allversöhnung, was der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte sagt, sondern es bedeutet, dass Israel jede Segnung bekommen wird durch den Messias, die sie durch ihre eigene Untreue verloren und verwirkt haben. Ja? Und dieser geläuterte Überrest von Israel wird in das tausendjährige Reich kommen und er wird alles ererben, was ihm die Propheten zugesagt haben. Ja? Aber davor muss es eine Läuterung geben, weil der Herr, wenn er kommt, kommt er in Heiligkeit und Gericht. Ja? Er kommt als der Richter, und es bedeutet auch, dieser Überrest muss geläutert werden. Er wurde und wird geläutert werden. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird in Israel ein Überrest von messiasgläubigen Juden erweckt werden, und die werden Druck kriegen. Die werden gehasst werden von ihren jüdischen Kollegen, die eben letztlich dann dem Antichristen anhängen werden. Und da wird es eine sehr, sehr ernste Verfolgung und einen Druck geben auf alle. Ja, das jüdische Volk wird insgesamt durch die große Drangsal gehen. Da gehen wir nicht durch, da bin ich überzeugt als Gemeinde, aber das jüdische Volk wird da durchgehen müssen, und auch der Überrest der gläubigen Juden wird durch große Bedrängnisse geläutert werden, bevor sie das Reich erben. Ja? Wenn wir das auf uns übertragen wollen, dann können wir sagen, für uns kommt der Herr nicht als Richter, sondern als Retter in Gnade, weil wir begnadigt sind und in dem neuen Bund mit dem Herrn sind. Er wird seine Gemeinde entrücken und zu sich führen, und dann werden wir vollendet sein, verherrlicht sein und wir werden ihm gleichgestaltet sein und wir kommen nicht als erstes und allein auf das neue Israel oder die neue Jerusalem ins tausendjährige Reich, sondern wir kommen als allererstes in den Himmel und wir sind bereitet für den Himmel mit einem Herrlichkeitsleib, der gleichgestaltet ist dem Leib des Herrn Jesus Christus. Und vom Himmel kommen wir dann auch auf die Erde und haben Teil an dem Reich. Ja? Aber wir sind Himmelsbürger. Und die Israeliten, die sich bekehrt haben, die sind Erdenbürger, auch Bürger des Reiches. Sie gehören dem König, sie haben Teil an demselben Heil und werden das alles einmal ererben. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist ihr Platz erstmal auf der Erde und unser Platz ist im Himmel und auf der Erde. Ja? Und wir haben Teil an dem Reich des Messias. Aber auch wir werden geläutert, aber durch geistliche Bedrängnisse. Nicht so sehr, manchmal auch durch Verfolgung. Auch darauf müssen wir uns bereit machen. Das kann auch bei uns und wird auch bei uns wahrscheinlich kommen. Aber es sind vor allen Dingen auch geistliche Bedrängnisse und es ist auch die Bewährung in der Verführung, die für uns wichtig ist. Wenn uns der breite Weg in schillerndsten Farben angeboten wird und alle möglichen Leute uns sagen, geht doch auf den breiten Weg. Ja? Und das sind dann auch so Leute wie, ja, gerade der Bill Hybels und der Rick Warren oder der Max Lucado und wie die ganzen Verführungsautoren aus Amerika heißen, die ganz locker sagen, die reine Gnade, nur die Gnade, nur keine Gesetzlichkeit, nur kein Gehorsam, wir brauchen doch nicht gehorchen, wir haben doch die Gnade. Stimmt das? Die Bibel sagt was anderes, ja. Wir haben vorher gelesen, als Kinder des Gehorsams, ja. Ein echtes Kind Gottes ist ein Kind, das dem Vater gehorcht, das das Verlangen hat, Gottes Willen zu tun, haben wir heute Morgen gehört. Ja? Also da sehen wir auch wieder diese Verführung. Wir müssen durch diese Läuterung durch, dass in unserer Umgebung das Christentum des breiten Weges verkündet wird und gesagt wird, warum willst du dich auf diesem altmodischen, schmalen Weg mühen? Wieso willst du da so mühsam hochklimmen? Hier, da ist die neu eröffnete Autobahn in den Himmel. Dort kannst du sechsspurig, locker mit Rock- und Popmusik und allen Genüssen dieser Welt in den Himmel hineinfahren. Und, glauben wir das? Ich glaube das nicht. Weil mein Herr hat gesagt, die Pforte ist schmal. Der Weg ist schmal, die Pforte ist eng, die zur Errettung führt. Und das gilt immer noch. Ja? Also wir müssen so aufpassen, weil hier falsche Propheten einen falschen Heilsweg verkündigen. Und dieser Zustand der endzeitlichen Christenheit wird so deutlich eigentlich gekennzeichnet durch 2. Timotheus 3. Diese ernste Prophetie über die letzte Zeit, das wollen die Pfingster nicht hören. Ja? Die haben eine Märchenwelt aufgebaut, nach der in der Endzeit die große Erweckung kommt und Millionen sich bekehren und die ganze Menschheit sich bekehrt. Aber die Bibel hat eine ganz andere Prophetie für die Endzeit, nämlich dass die Endzeit eine Zeit des Abfalls und der Verderbnis und des Niedergangs in der Gemeinde ist. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also in der Endzeit wird das Christentum des breiten Weges das Bild bestimmen. Sie sind die große Masse und die anderen sind nur eine kleine Minderheit. Sie sagen, du kannst leben wie die Heiden, weil dieser Sündenkatalog, das sieht ganz ähnlich aus wie Römer 1 am Ende, ja, fast dieselben Worte zum Teil. Du kannst leben wie die Heiden, und kommst trotzdem in den Himmel. Ja, und das ist eine Lüge. Ein wahres Kind Gottes wird immer in der Heiligung leben. Es wird immer anders leben als die Welt. Es wird nicht in Leichtfertigkeit und Zügellosigkeit leben, sondern in Gehorsam und Zucht. Denn die wahre Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, heißt es in Titus 2, Vers 11. Ja? Also da gibt es Leute, die nennen sich Christen, ja, die sagen, ich liebe Gott, aber sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und die sagen, ich bin auch ein wiedergeborener Christ. Aber in Wahrheit sind sie eben nicht wiedergeborene Christen, sondern in Wahrheit sind sie solche, die einen Schein nur der Gottesfurcht haben. Aber natürlich, sie haben ein Bekenntnis, sonst würde es ja nicht von ihnen gesagt, dass sie einen äußeren Schein der Frömmigkeit, der Religiosität haben. Ja? Und von daher gesehen ist es eine ganz ernste Sache, die wir hier finden, dass eben diese Pseudo-Christenheit das Bild dominiert und die wahren Gläubigen, von denen wird gesagt, sondert euch davon ab. Trennt euch davon. Damit könnt ihr keine Gemeinschaft haben. Ja? Aber das sind die Leute, die Erfolg haben. Das sind die Leute, die Megagemeinden gründen. Ja? Die das Christentum des breiten Weges verkündigen, statt den schmalen Weg. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir da wirklich auch erkennen, Gott will das nicht. Gott will, dass wir mitten in dieser Prüfung, dass die anderen nämlich riesige Erfolge haben und die wahren Gläubigen werden vielleicht kleiner und schwächer und nehmen ab, dass sie trotzdem treu bleiben, dass sie die Wahrheit Gottes höher achten als den menschlichen Erfolg und die menschliche Zustimmung und den Applaus der Menge. Das ist die Prüfung, die wir heute haben in der Endzeit als gläubige Christen. Und dazu spricht eben, und das möchte ich eben noch etwas ausführlicher lesen, der Herr in diesem weiteren Abschnitt von Malachi 3, Vers 16 ab. Das ist eben so ein Trostwort, eine Ermunterung für die Gottesfürchtigen. Da lesen wir in Malachi 3, Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Gott sieht, dass es auch in der Gemeinde, davon bin ich überzeugt, in Analogie zu Israel, einen Überrest gibt. Einen treuen Überrest. Das ist nicht die große Masse, das sind nicht die, die tonangebend sind und den Erfolg haben, sondern das ist eine kleine, angefochtene Schar von Gläubigen, denen eigentlich sozusagen die Strömung der Wind entgegenweht. Aber genau sie sind der Gegenstand der Zuwendung und Aufmerksamkeiten des Segens Gottes. Und das wollen wir vielleicht doch auch noch in Zephania lesen. Zephania 3 wird dieser Überrest von Israel geschildert und ich denke, da können wir auch wieder einen Bezug zur Gemeinde machen. Zephania 3, Vers 12 und 13. Und dieser Überrest ist auch in Malachi, der Überrest Israels, angesprochen. Da lesen wir, und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Als der Überrest, das ist ein demütiges und geringes Volk. Das sind nicht die Masse. Und was sie aber kennzeichnet, ist, dass sie dem Namen des Herrn vertrauen. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir eben nicht mit unseren wenigen Kräften rechnen, sondern mit dem allmächtigen Gott, mit dem Herrn, der alles wunderbar hinausführen kann, der uns, die wir eine kleine Kraft haben, seine große Kraft zur Verfügung stellt. Ja? Und dieser Überrest der Gottesfürchtigen, der muss sich beraten und besprechen. Und das ist etwas, was ich eben so schätze, auch an solchen Bibeltagen, warum ich sehr gerne auch zu euch nach Österreich gekommen bin. Weil es einfach so wichtig ist, dass die, die noch dem Herrn treu sein wollen, dass sie sich untereinander ermuntern und bestärken und dass sie untereinander wirklich auch ein Stück noch ja, sich gegenseitig Handreichung tun. Dass sie sich erquicken lassen durch das Wort und dass sie eben auch sich gegenseitig ermutigen, jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Und das ist so wichtig heute. Gerade weil wir wenige sind und weil die Umstände widrige sind, brauchen wir den Austausch und die Bruderschaft, die Gemeinschaft, auch das gemeinsame und füreinander beten, ist ganz wichtig. Und deswegen möchte ich euch da ermuntern, gerade wenn oft Gemeinden nur noch Hausgemeinden sind, das ist kein Nachteil. Ja? Die Gemeinde hat in gewisser Weise angefangen mit Hausgemeinden, auch wenn das sehr, sehr viele waren. Und ich denke, die Gemeinde wird sehr wahrscheinlich auch wieder enden, überwiegend mit Hausgemeinden. Und das ist keine negative Sache, ja. Es ist eine sehr gute Sache, wenn die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, der Überrest sich sammelt. Aber was eben wichtig ist, in allen Anfechtungen und Widrigkeiten, der Herr achtet auf diese Getreuen und er hört auf das, was sie zu ihm rufen. Und das wollen wir uns doch auch zu Herzen nehmen, dass wir wirklich auch die Anfechtungen und Probleme, die wir haben, dem Herrn bringen und dass wir wissen, der Herr Jesus, der herrliche Herr, der Überwinder, der Starke und Mächtige, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist bei uns, wenn wir ihm dienen, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das dürfen wir wissen, damit dürfen wir im Glauben rechnen und dann werden wir auch zuversichtlich beten. Und der Herr macht einen Unterschied. Der Herr weiß, wer nur eine äußere Kraft der Gottesfurcht hat und wer wirklich den Geist Gottes hat und wiedergeboren ist und ihm angehört. Der Herr weiß auch, wer ihn fürchtet oder wer Menschenfurcht hat und Menschengefälligkeit und einen faulen, falschen Weg geht. Das sieht der Herr. Scheinbar haben die Gottes, die praktisch Gott nicht fürchten und die Gottlosen haben Erfolg. Das war übrigens auch schon bei den alttestamentlichen Gläubigen eine ganz große Prüfung und Anfechtung, wenn wir mal den Psalm 73 lesen, den Psalm Asafs, ja, der verbittert wurde, als er das Wohlergehen der Gottlosen sah. Das war ja auch im Volk Israel die Gottlosen, das waren ja Israeliten, die sich eben nicht um das Wort Gottes gekümmert haben und die scheinbar mehr Erfolg hatten als die Gottesfürchtigen. Ja. Und dann musste er erst in das Heiligtum Gottes sehen, um die Dinge aus Gottes Sicht zu erkennen, denn dann sah er auch, was hier steht. Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die ihn fürchten und ihn ehren, und er behandelt sie als sein auserwähltes Eigentum. Er legt seinen Segen genau auf diesen geringen Überrest und nicht auf die breite Masse derer, die auf dem breiten Weg gehen. Diese Dinge werden erst offenbar, wenn der Herr wiedergekommen ist, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird man sich wundern, wer alles zurückgeblieben ist. Ja? Und die Dinge werden dann erst richtig offenbar, wenn der Herr zum Gericht wiederkommt und wenn er diejenigen mit verzehrendem Feuer richtet, das ist 2. Thessalonicher 1, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium ungehorsam waren. Ja? Und da werden auch diese ganzen Namenschristen, diese ganzen 2. Timotheus 3 Leute, sage ich mal, die werden dort den Zorn Gottes erfahren und schmecken. Ja? Und dann wissen die Leute, dass genau diese komischen fundamentalistischen Christen, diese Kopfhänger, diese seltsamen Typen, dass das Volk Gottes war, die Gott gesegnet und geheiligt hat. Ja? Und die ganzen erfolgreichen Weltmenschen, die zu Managementseminaren eingeladen werden und Berater von Präsidenten werden, dass die draußen sind, weil sie ein falsches Christentum gepredigt und gelebt haben. Das wird sich dann zeigen. Dann werden die Dinge offenbar. Heute sind sie noch ein Stück weit verborgen, aber nicht für den Geistlichen. Ja, wenn wir den Geist Gottes haben und nach der Bibel leben, dann können wir sehr wohl unterscheiden. Jedenfalls in den meisten Fällen. Auf welchem Weg bist du? Auf dem schmalen oder auf dem breiten? Ja, und dann heißt es, Vers 18, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wisst ihr, wir haben heute eine gesetzlose Christenheit. Und wir alle sind in Gefahr, von der Gesetzlosigkeit angesteckt zu werden. Ja? Was heißt denn Gesetzlosigkeit? Gesetzlosigkeit heißt, dass der Mensch die Gebote Gottes nicht mehr für sich verbindlich nehmen will, sondern er nimmt sich die Freiheit, ungehorsam zu sein. Haben wir das in der Christenheit? Ja, aber und wie? Ja, das ist genau die Not. Wisst ihr, der Herr Jesus spricht in Matthäus 24 davon, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Und viele oberflächliche Leser werden vielleicht denken, na, das ist in der Welt. Aber Vers 12 heißt es, das lesen wir ab Vers 11, in Matthäus 24, es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und da steht Agape. Und wenn wir die Bibel studieren, dann wissen wir, Agape-Liebe haben nur die Gläubigen. Das ist gar keine Sache der Welt. Und das heißt aber, dass die Gesetzlosigkeit am Ende auch unter den Gläubigen zunimmt und dass dafür die Liebe zu Christus erkaltet. Und das ist eine ganz große Logik da drin, denn wenn wir Johannes 14 nehmen, ja, da wird ja genau gesagt, was ist das Kennzeichen echter Liebe zum Herrn? Dass wir seine Gebote halten. Der Herr sagt ganz klar, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wer meine Gebote nicht hält, der liebt mich auch nicht. So einfach ist es. Und das heißt aber, es ist klar, wenn dann die Prediger Erfolg haben, die sagen, Leute, ihr braucht gar keine Gebote Gottes halten. Ach, diese ganzen Ordnungen, die sind alle nur kulturell bedingt und das erste Jahrhundert. Und wir sind doch zur Freiheit berufen. Lasst uns doch machen, was wir wollen. Das ist Verführung. Tut mir leid. Das ist der breite Weg. Das ist Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit ist etwas, das Gott hasst. Der Gott der Liebe hasst. Ja, der Gott der Liebe hasst Gesetzlosigkeit. Steht im Wort Gottes und das gilt. Ja? Das heißt, wir müssen so aufpassen, dass wir uns nicht emanzipieren vom Wort Gottes. Ja? Das ist ja das, was die Bibelkritik gebracht hat. Aber das ist auch ein Kennzeichen der Endzeitchristenheit und es ist ein Kennzeichen der Endzeit insgesamt, wenn wir im Psalm 2 das lesen, das politische Programm der Heidenvölker in der Endzeit. Psalm 2 ab Vers 1. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, das heißt gegen Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist Gesetzlosigkeit. Ja? Und das ist übrigens genau das, was heute im christlichen Abendland passiert, dass systematisch durch den Geist des Antichristen, durch Dämonie und Finsternis, die weltliche Obrigkeit alle Gesetze reinigt von allem, was aus der Bibel kommt. Ist euch das schon aufgefallen? Ja, Gender Mainstreaming, die Ehe für alle, ja, und dann sagt man, der Mensch hat selber das Recht zu entscheiden, ob er Mann und Frau sein will. Ich lasse mir doch von Gott nicht vorschreiben, dass ich ein Mann sein soll. Ich bin doch der Herr, mein Gott, ich kann mich auch zur Frau erklären. Ja? Das ist so lächerlich, so nichtig, aber es ist typisch für die Zeit des Endes. Ja? Der Mensch sagt, ich akzeptiere Gott nicht und ich akzeptiere keine Grenze, die mir Gott setzt. Es ist ja interessant, dass die großen Internetmilliardäre Stiftungen eingesetzt haben und eine davon forscht, wie man die Unsterblichkeit erreichen kann. Der Tod muss auch noch weg. Vielleicht gibt es ein Todesgen, haben sie schon vermutet. Und wenn wir das wegmanipulieren können, dann wird der Mensch endlich unsterblich sein. Ja, von wegen. Ne? Wir lesen als nächstes, der Herr im Himmel lacht über sie. Ja, das wird gar nicht so kommen, wie sie sich das vorstellen. Aber das ist der Geist, auch in der Gemeinde, unter der Namenschristenheit, lasst uns ihre Bande abwerfen. Und das möchte ich nochmal zu bedenken geben, wenn es dann darum geht, dass eben man sagt, Frauen müssen Pastoren sein, das Kopftuch muss weg, alle Regeln, die uns in unserer Selbstentfaltung einschränken, die dürfen wir nicht dulden, die müssen weg. Der Mensch braucht freie Entfaltungsmöglichkeit im Christentum. Tut mir leid, das ist Gesetzlosigkeit. Ja? Ist interessant, Willow Creek Association, dieser Erfolgsverband von Megagemeinden und Gemeindewachstumsleuten, die haben als eine Mitgliedschaftsvoraussetzung, dass eine Gemeinde anerkennt, dass Frauen leiten und lehren können. Ja, die sagen also, wenn du bei uns Mitglied sein willst, musst du 1. Timotheus 2, Vers 13 durchstreichen. Ja? Wenn du etwa noch so frech sein solltest, Bibelkreuz zu sein, dann bleib gefälligst draus. Das ist ja ganz gut. Ja? Dann wissen wenigstens die Leute, wo sie sein sollen. Aber überlegt euch das mal. Ja? Wenn der Bruch des Wortes Gottes zur Voraussetzung gemacht wird, dass man Mitglied sein darf. Da stimmt doch was nicht, oder? Tja. Das ist endzeitliche Gesetzlosigkeit. Die Ordnungen Gottes müssen an den Menschen angepasst werden. Und wie ist es biblisch? Der Mensch muss sich an die Ordnungen Gottes anpassen. Gibt es gar keine Alternative. Sonst, wer ist denn sonst die höchste Autorität? Und das ist eben Endzeit, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und dass der Mensch Gott ist. Und Gott wird vermenschlicht und wird von seinem Thron abgesetzt. Das tut der Teufel in der Christenheit und es hat Auswirkungen auch unter den Gläubigen, wenn sie nicht aufpassen. Ja? Und es bedeutet Endzeit, das Ende der Endzeit, der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit erklärt sich zu Gott und setzt sich in den Tempel Gottes und lässt sich anbeten. Versteht ihr? Das ist die Endzeitreligion, so wie ich das verstehe, ein Humanismus, der den Menschen zu Gott erklärt und Gott absetzt. Und dann gilt, nur noch das lassen wir gelten, was dem Menschen nützt. Alles, was Gott da in seiner Selbstherrlichkeit dekretiert hat, das sägen wir alles ab. Das wird alles abgeschafft. Ja? Deswegen werden wir auch noch sehen, dass es auch die Mehrfachehe geben wird und die Ehe unter Verwandten, weil das ist auch aus der Bibel. Ja? Ein Humanist braucht das nicht. Ja? Aber da merken wir auch, wenn der Mensch anfängt, nicht einmal mehr Mann und Frau gelten zu lassen, dass das Zorngericht Gottes, das Feuer vom Himmel, nicht mehr weit weg sein kann. So, wenn wir Gott kennen und was er zu diesen ganzen Dingen zu sagen hat, oder auch wenn die Leute anfangen, mit dem Erbgut von Menschen und Tieren zu experimentieren und Mischwesen zu züchten, die von mir aus die Stärke eines Ochsen haben und das Gehirn eines Menschen, wisst ihr, da hört's auf. Da wird Gott auch nicht mitmachen. Da wird vorher das Zorngericht über diese Frevler kommen. Aber das ist genau die Zeit, in der wir sind. Ja? Endzeit. Und dann ist es uns ein großer Trost, wenn wir wissen, Gott macht einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das gilt auch für uns. Wir lesen noch weitere Verse und dann wollen wir noch zum Abschluss eine neutestamentliche Parallele lesen. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Der Tag, das ist der Tag des Herrn, der Tag des Zorngerichts. Und vielleicht müssen wir doch noch den Hinweis geben auf 2. Petrus 3, weil von diesem Tag sagen viele gelehrte Theologen, den gibt es gar nicht. Macht euch keine Sorgen, es gibt kein Zorngericht Gottes. Ja, wenn wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 3, da heißt es, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Das ist die moderne Theologie, das ist die Emerging Church, das sind diese ganzen modernen Lehren. Ja, das Christentum wird sich allmählich evolutionär immer weiter ausbreiten, die Welt wird immer christlicher werden und es gibt kein Zorngericht, es gibt kein Ende mit Schrecken. Selbst die Weltleute spüren, dass es ein Zorngericht geben muss. Ist ja interessant, ja? Wenn der Maya-Kalender mal wieder irgendwas Seltsames berichtet, dann fürchten sie alle den Weltuntergang, weil sie genau wissen, Mensch, so wie wir leben, das muss Konsequenzen haben. Ja? Aber es gibt Christen, die sich Christen nennen, sagen, nein, keine Sorge. Ja, es wird alles immer gut weitergehen. Ja? Gott segnet uns und wir werden immer christlicher werden. Und da kommt kein Zorngericht, kein Tag des Herrn. Ja? Und das ist eine teuflische Lüge. Und da lesen wir von dem Herrn selbst, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja? Also die Bibel sagt ganz klar, es kommt das Zorngericht. Es kommt der Tag, wo Gott vom Himmel durch seinen Messias Gericht üben wird. Und das gehört auch zur Gottesfurcht, dass ich in Bezug auf diesen Tag lebe. Dass ich schon jetzt weiß, der Herr wird Gericht üben und ich will auf der Seite der Begnadigten und Gerechten sein, die den Willen Gottes tun, nicht auf der Seite der gottlosen und gesetzlosen Übertreter. Ja? Das ist praktizierte Gottesfurcht. Wenn ich wirklich glaube, dass der Tag des Herrn kommt, dann werde ich auch das tun, was 2. Petrus 3 sagt, nämlich, dass ich gottesfürchtig und in Heiligung für den Herrn lebe und dass ich mich nicht an dem Treiben der gesetzlosen Christen beteilige. Ja? Und das ist so wichtig, die Absonderung von dieser gesetzlosen, falschen Christenheit und dass wir selber einen besonnenen und gottesfürchtigen Weg gehen, mitten in einer Welt, die dem Gericht entgegentaumelt. Die Übermütigen und die Gesetzlosen, die werden dann einen Schreck bekommen. Aber die wahren Gläubigen werden geehrt werden und belohnt werden von dem Herrn. Unsere Hoffnung ist, dass der Herr Jesus wiederkommt als Sonne der Gerechtigkeit, um seine Gemeinde zu sich zu entrücken. Dann werden wir verherrlicht sein. Und dann werden wir im Himmel sein. Und werden die Gemeinschaft mit unserem Retter auf ewig genießen. Und dann erst werden wir auch vollendet sein und kein Fleisch, keine Sündhaftigkeit, keine Versuchlichkeit wird mehr an uns sein. Und das sollte uns eine große Hoffnung und Freude sein, dass dieser Moment einmal kommen wird, wo wir nicht mehr befleckt sind vom Fleisch und von der Sünde. Aber solange wir das noch sind, da ist es unsere glückselige Hoffnung. So sagt es der Titusbrief im 2. Kapitel. Unsere glückselige Hoffnung ist der wiederkommende Herr, dass wir von dem Herrn in den Himmel geholt werden und Gemeinschaft mit ihm haben in Ewigkeit. Und dann werden wir auch verwandelt und geheiligt als Richter und Regenten wieder auf die Erde kommen an der Seite des Königs. Und wisst ihr, das ist etwas ganz Einfaches. Wenn ich diese Berufung vor mir habe, dann sollte ich schon heute so leben, als ein heiliger Priester und König. Ja? So sagt es eigentlich der Apostel Paulus, dass er der Berufung würdig wandelt, zu der er berufen sei. Ja? Wenn ich verstehe, ich werde einmal diese Welt mitrichten, ja, dann kann ich mich doch nicht an den Sünden und der Gesetzlosigkeit dieser Welt jetzt beteiligen. Ja? Wie soll ich dann später mal Gericht üben und Gerechtigkeit sprechen, wenn die sagen, ah, das war der, der Christ war und der selber die Gebote Gottes übertreten hat. Naja, ja, wisst ihr, wenn ich wirklich weiß, ich bin zu etwas Hohem berufen, dann sollte es normalerweise mir ein innerer Ansporn sein, nicht aus äußerem Zwang, aus Gesetzlichkeit, sondern aus innerer Überzeugung, einen reinen, sauberen, heiligen Weg zu gehen, der Gott gefällt. Ja? Der einfach dem entspricht, was ich später mal sein soll. Ja? Und das meint die Bibel eigentlich. Und so leben die Gottesfürchtigen. Und ihnen ist der Herr Jesus die Freude, die Erfüllung ihrer ganzen Hoffnungen und ihres Glaubens, die Sonne der Gerechtigkeit. Heilung wird unter den Flügeln sein. Und auf der anderen Seite werden wir dann eben an dem Gericht über die Gesetzlosen Anteil haben. Ja, und das, was für uns wichtig ist, noch einmal aus 2. Petrus 3, dass wir, wenn wir diese Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde haben, dass wir eifrig darum bemüht sind, unbefleckt und tadellos vor dem Herrn erfunden zu werden. Und das wollen wir uns doch als Ermunterung gegenseitig zurufen. Lasst uns in dieser kurzen Zeit, die wir noch hier auf der Erde dem Herrn dienen wollen, lasst uns eifrig bemüht sein, den Herrn zu ehren durch unseren Gehorsam, durch unsere Heiligung und Absonderung von den Freveln dieser Welt, durch ein Zeugnis der Wahrheit, durch Treue, auch wo viele untreu sind. Das möge der Herr uns schenken, diese Ermunterung im Hinblick auf die Hoffnung der Herrlichkeit, in Treue hier unseren Weg zu gehen. Amen.